Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Martin Löschberger begrüßt im Mikrofon zu einer neuen Ausgabe von Credo, der Glaube der Kirche. Wir haben heute auf dem Programm eben den Beginn einer kleinen Reihe, aber es beschränkt sich eben auf zwei Sendungen, die zu einem Themenschwerpunkt gehalten werden, die Bedeutung der Kindheit. Heute im ersten Teil werden wir vorwiegend die theologischen Grundlagen dazu hören und im zweiten Teil geht es dann sicher um gesellschaftliche Relevanzen, aber eben auch um die praktische Auswirkung, was es eben für die Kirche auf sich hat, aber auch für die Familien, für die Gesellschaft schlechthin. Ich begrüße nun zu diesem Sendeschwerpunkt Professor Manfred Balkenohl in Osnabrück. Guten Abend, Herr Professor.
Guten Abend, Herr Löschberger.
Ganz kurz seien Sie noch einmal vorgestellt. Es kommen immer wieder neue Hörerinnen und Hörer hinzu. Geboren ist Professor Balkenohl 1936 in Arnsberg in Westfalen. Er hat dann sehr vieles studiert, neben Theologie auch Psychologie, Pädagogik, Germanistik und Geschichte an der Universität in Münster. Und er war dann seit 1976 Professor für systematische Theologie, Moraltheologie an der Uni in Osnabrück. Und Sie sind bereits emeritiert?
Ja, ich bin ja schon 72 Jahre und lebe schon im Ruhestand dann sozusagen.
Aber nun sind Sie für uns bei Radio Horeb ein ganz wichtiger Professor, möchte ich so sagen. Ja, die Bedeutung.
Ja, habe ich bis jetzt noch nicht so viel mitgekriegt.
Ja. Ja, aber die Bedeutung der Kindheit, wir kommen immer wieder zu ähnlichen Themenschwerpunkten mit Ihnen, was einen unschätzbaren Wert hat, weil wir alle eben diese Grundlagen brauchen und diese Neuausrichtung in unserer so zerrütteten und schwierigen Zeit. Aber die Bedeutung der Kindheit, wenn ich vielleicht eine ganz provokante, außergewöhnliche Frage voranstellen darf, wäre es so rein spekulativ gedacht, dass wenn Adam und Eva nicht in den Sündenfall geraten wären, hätten wir alle Kinder, die geboren worden wären, jetzt noch erhalten?
Ja, das ist reich spekulativ. Das können wir so nicht sagen. Das Allermeiste in der Theologie entzieht sich leider unserem Wissen. Das muss man auch schon ehrlicherweise sagen.
Ja, aber was die Kinder für unsere Gesellschaft heute und auch für die Kirche für eine ganz tiefe Bedeutung haben, davon hören wir heute mehr. Und wir beginnen eben mit dem ersten Teil, die theologischen Grundlagen dazu. Bitte, Herr Professor.
Ja, danke schön, Herr Löschberger. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Familie, nun, damit zitiere ich zunächst ein Wort des verstorbenen Papstes seiner Zeit oder vor nicht langer Zeit. Die Familie ist nicht nur die Urform der Gesellschaft, sondern auch die Urform der Kirche, die Bedeutung. Und die Bedeutung, von der eben Herr Löschberger sprach, auch der Familie und des Kindes, sehen wir schon zu Beginn der Enzyklika Evangelium Vitae, denn hier heißt es, und ich zitiere, am Beginn des Heils steht die Geburt eines Kindes, die als frohe Nachricht verkündet wird. Ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und weiter erklärend in der Silmenzyklika, gewiss ist es die Geburt des Erlösers, die diese große Freude aufstrahlt. Aber zu Weihnachten wird auch der volle Sinn jeder menschlichen Geburt offenbar. Und die messianische Freude erscheint so als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Nun sind zwar noch nicht am Weihnachtsfest angelangt, obwohl, wenn die großen Ferien im Sommer mal vorbei sind, im Sommer, dann geht es ja mit Riesenschritten auf Weihnachten zu. Aber interessant, die Worte des Papstes, gewiss ist es die Geburt des Erlösers, aber Weihnachten, hier wörtlich, ist das Fundament der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Weihnachten als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Das ist tiefer christlicher Sinn des Weihnachtsfestes. Auf das wir jetzt ja doch langsam zuschreiten. Der tiefe Sinn des Weihnachtsfestes, die Freude über jedes Kind, das geboren wird. Und dieses Wort müssen wir eigentlich in unserer Zeit sehr laut hinausrufen. In einer Zeit, wo doch leider so wenig Freude, so wenig Kinder geboren werden und damit auch so wenig Freude in die Welt kommt. Durch Kinder kommt die Freude in die Welt. Und man will auch sagen, dürfen und sagen müssen, dass durch ein Kind die christliche Familie entsteht. Durch das Kind wird die Ehe zur Familie. Und es steht in Familiaris Consortio, das ist ein apostolisches Schreiben, dort heißt es wörtlich, die christliche Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Wenn wir vom Reich Gottes sprechen in der Geschichte, wo ist denn das Reich Gottes spürbar zu sehen? Die christliche Familie, heißt es hier, erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Und die Familie ist die Kirche im Kleinen. So heißt es schon im Konzil. Mehrfach. Familie als Kirche im Kleinen, als Ecclesiola und auch als Hauskirche, als Ecclesia Domestica. Und im Evangelium Vitae, die Enzyklika, die ich eben nannte, hier steht auch weiterhin, die Familie ist das Heiligtum des Lebens. Und sie ist das Abbild des dreieinigen Gottes. Das ist die theologische Seite, die wir auch immer mit im Auge haben müssen. Nicht nur mit im Auge haben müssen, sondern wir müssen zunächst einmal ein Stück jedenfalls der theologischen Grundlage benennen. Und in der eben genannten Enzyklika Evangelium Vitae von Papst Johannes Paul II. Steht des Weiteren die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes offenbart sich in der Verantwortung, die ihren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung seitens des Mannes und der Frau in der Ehe erreicht. Die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Und Gott hat sich nicht von der Schöpfung verabschiedet, die Schöpfung geschaffen, die Schöpfung bewirkt und sie dann verabschiedet. Nein, die Schöpfung wird weitergeführt. Und hier heißt es in der Enzyklika zu Recht und richtig, theologisch richtig, die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Und die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes offenbart sich in der Verantwortung eben des Menschen, die ihren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung seitens des Mannes und der Frau in der Ehe erreicht. Und lassen Sie mich noch ein Wort von Martin Luther nennen, der einmal sagte, wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt. Interessant, wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt. Und wenn wir den Talmud aufschlagen, hier die babylonische Gemara, die dritte Ordnung Nashim im Traktat Kiddushin, dort heißt es wörtlich, ich zitiere, die Rabbinen haben gelehrt, drei haben Anteil am Menschen, Gott, Vater und Mutter. Wenn der Mensch Vater und Mutter ehrt, spricht Gott, ich will es ihnen anrechnen, als hätte ich selbst in ihrer Mitte gewohnt und sie mich geehrt hätten. Soweit ein Stück der theologischen Grundlegung des Themas. Und das Thema, was wir heute haben, ist ja theologisch und menschenkundig zugleich. Beides ist hier in gleicher Weise vorhanden. Und es ist wichtig, dass die frühe Entfaltung eines Menschen von ausschlaggebender Bedeutung ist. Das ist theologisch wichtig und menschenkundig wichtig. Und was ein Mensch in seiner Kindheit erlebt, entbehrt oder auch ausgehalten hat, beeinflusst sein ganzes späteres Leben, prägt seinen Charakter, fördert oder hemmt auch seine Entfaltung als Person. Wie das möglich ist, das menschliche Kind ist besonders empfänglich und empfindlich für alle von außen kommenden Eindrücke. In seiner Hilfsbedürftigkeit ist es weit mehr und länger auf die Sorge und Pflege der Eltern und der Umgebung angewiesen als etwa die Jungen eines Tieres. Vielfach glaubt man heute noch, das Kleinkind stelle außer Nahrung, Kleidung und Schlafen keine Ansprüche an seine Umgebung. Das hat sich als verheerender Irrtum herausgestellt. Kinder wollen und müssen ernst genommen werden in ihrem Dasein, in ihrem So-Sein und in ihrem Liebesanspruch, der viel bedeutungsvoller ist, als Erwachsene häufig ahnen. Eltern und insbesondere Mütter, die ihre Kinder von Herzen lieben, verstehen erstaunlich gut, was ihrem Kind fehlt, was es braucht und wonach es strebt. Ist aber eine Mutter viel beschäftigt, sei es im Haushalt oder auch noch beruflich, was heute ein besonderes Problem darstellt in der Beziehung der Mutter zu ihren Kindern oder zu ihrem Kind, so besteht dann doch die Gefahr, dass ein Kind in Not gerät, obwohl es mit allen materiellen Dingen gut versorgt ist. Das Kleinkind braucht eben mehr als Nahrung, Schlaf und ein trockenes Bettchen, obwohl diese Dinge alle sehr wichtig, außerordentlich wichtig sind. Es will gesehen, beachtet, aufgenommen und getragen werden. Es verlangt vor allem, dass man sich mit ihm beschäftigt. Um ein Kind kennenzulernen, muss man das vor allem liebevoll beobachten und aufmerksam hinhören und Hinsehen. Das Weinen und Schreien eines Säuglings kann beispielsweise auch eine Krankheit oder an sich verlassen fühlen anzeigen. Muss es nicht. Ein gesundes Maß mütterlicher Zuwendung muss schon dem Kleinstkind geschenkt werden. Ein Übermaß an Zärtlichkeit ist freilich nicht angebracht. Es würde den Liebesanspruch im Kind derartig wachsen lassen, dass die Erziehung nicht nur erschwert, sondern ernstlich gefährdet werden kann. Sobald das Kind laufen und sprechen kann, ist es in seinen Ausdrucksmöglichkeiten reicher geworden. Das Sprechen mit dem Kind ist ein Liebesaustausch eigener Art. Über die Brücke der Sprache wird das Kennenlernen der Kinderseele, die sich nunmehr spürbar öffnet und wacher reagiert, wesentlich leichter. Aufschlussreich ist auch das Spielen des Kindes. Es verrät viele Eigenarten des Menschen. Ob das Kind schöpferisch veranlagt ist, zum Beispiel, ob es bereit ist, sich an andere anzuschließen, wie es mit seiner Ausdauer steht und ob es zum Raum schon ein Verhältnis gewonnen hat. Der Mensch muss ein Verhältnis gewinnen zu Raum und dann auch später zur Zeit. Auch im Kritzeln und Malen drückt sich das kindliche Fühlen aus. Beides ist darum keineswegs so bedeutungslos, wie manche Erwachsenen meinen. Wie das Laufen, zaghaft ängstlich oder dann auch mutig wagend, auch oft fahrig ungezielt oder auch schon sicher zielstrebig sein kann, so auch die Bewegungen auf dem Papier. Kennzeichnend für die Eigenart und die seelische Verfassung eines Kindes ist ferner sein Verhalten im Zusammensein mit Geschwistern. An sich behaupten und sich fügen, seine Bereitschaft, sich ein- oder unterzuordnen, sein Streben nach Eigenstand und Vorrang. Wichtig ist, dass das Kind der Mutter anvertraut, was das Kind nur ihr sagt oder nur ihr zeigt. Das ist wichtig, dass man darauf mal Obacht gibt. Die kleinen Geheimnisse der Kinder mit ihren Eltern sind charakteristisch für ihr Streben. Und man darf auch sagen, für ihr frühes Liebesstreben. Es gibt also eine ganze Fülle von Möglichkeiten und Wegen, Einblick in die Seele eines Kindes zu gewinnen und dementsprechend auch zu wirken, dementsprechend auch zügelnd, regulierend, ermutigend und fördernd auf das Kind zu wirken. Zu solch einem Verstehen und Erkennen der kindlichen Seele gehören viel Zeit und noch mehr liebende Geduld. Ein ganz wichtiges Kapitel ist das Thema der Mutter im Leben des Kleinkindes. Die Mutter ist die wichtigste Person zunächst im Leben des Kleinkindes. Das hängt ja mit der Herkunft des Menschen zusammen. Mutter und Kind sind auch lange Zeit nach der Geburt noch viel inniger miteinander verbunden, als man gewöhnlich annimmt. Diese Abhängigkeit des Kleinkindes von seiner Mutter, besonders in seinem Seelenleben, ist so tiefgreifend und so tiefreichend und so umfassend, dass man diese Beziehung bezeichnet hat als ein seelischer Rhythmus in zwei Personen. Das Kind lebt das Seelenleben der Mutter in seinen Höhen und Tiefen, in seiner freudigen Beschwingtheit, wie in seinem trauernden Bedrücktsein. Für das Kleinkind ist nun mal die Mutter die Welt. Erst im Spielalter beginnt es allmählich, die Außenwelt, ihre Anziehungskraft auszuüben. Was allerdings nicht daran hindert, dass die Rückverbindung zur Mutter für das Kind noch lange Zeit Schutz, Halt und Sicherheit gewährleistet. Diese Verbindung zwischen Mutter und Kind brauchen weder die Sprache noch sonstige Zeichen. Sie vollzieht sich vielmehr auf dem Wege über das Unbewusste, durch Gefühlsansteckung und seelische Übertragung. Denn was die Mutter fühlt, in ihrem Gemüt erlebt und erwägt, fühlt und erstrebt das Kind mit. Ein ruhiges, gleichmäßiges Gemütsleben in der Mutter, ein geordneter, beherrschter Gefühlsverlauf im Leben der Mutter, teilen sich unbewusst durch Ansteckung und Übertragung der Kinderseele mit. Dass auch bei Erwachsenen solche Prozesse seelischen Austausches gar nicht selten sind, kann man täglich beobachten, wenn man nur die Augen für diese Wirklichkeiten des Lebens geöffnet hat. Wie könnte das auch anders sein, da dem Kleinkind das seelische Eigenleben und die geistige Eigenständigkeit noch fehlen? Zuversicht, aber auch Niedergeschlagenheit, Verstimmung oder heitere Gemütslage in der Mutterseele werden von der Kinderseele direkt übernommen und wirken sich entweder fördernd oder störend in ihr aus. Das Weinen oder Schreien des Kleinkindes, sein Lächeln oder sein heiteres Strahlen des Gesichtchens zeigen an, was in der Mutter oder doch auch in der Familie vorgeht. So wirkt die Kinderseele wie ein Seismograph, der jede geringste seelische Schwankung in der nahen Umgebung des Kindes anzeigt, oder wie ein Spiegel, der die seelische Verfassung der Mutter widerspiegelt. Darum vermag nicht nur die aufmerksame Mutter, sondern auch die weitere Umgebung am Kind das seelische Klima abzulesen, das in der Familie und besonders im Innern der Mutter herrscht. Es gibt in der Beziehung zwischen Mutter und Kind allerdings auch Gefahren. Zu den Gefahren gehört nicht nur die Vernachlässigung, auch die Verwöhnung. Außer der Vernachlässigung gibt es noch die Verwöhnung des Kindes durch die Mutter. Verwöhnung bedeutet nicht, wie oftmals angenommen wird, dass ein Kind zu viel geliebt wird, sondern dass man es ängstlich liebt. wenn eine Mutter ihr Kind verbettelt, sage ich mal, es ängstlich vor allem und jedem behütet, so zeigt sich häufig vielleicht, dass die Mutter an Minderwertigkeitsgefühlen leidet. Das heißt, an einem Mangel an Urvertrauen. In ihrer Sorge um das Kind sucht sie oft durch übertriebene leibliche Pflege zu ersetzen, was ihr an gesunder Liebeskraft zu ihrem Kind fehlt. Eine solche Mutterliebe ist zutiefst unsicher. Auch das kommt vor. Sie macht auch das Kind in seinem Liebesstreben zwangsläufig unsicher. Denn das Kind lebt die Liebe seiner Mutter. Eine ängstliche Leibsorge der Mutter wird von dem Kind oft prompt übernommen und später im eigenen Leben geübt. Zum Beispiel Gesundheitsfanatiker, auch Hypochonder, haben diese Überängstlichkeit ihrem Leib und der Umwelt gegenüber der ängstlichen Fürsorge ihrer Mutter häufig zu verdanken. Anspruchsvolles und wehleidiges Verhalten, Neigung zur Kränklichkeit, zu einer Flucht in die Krankheit, sind häufig direkte Folgen und Wirkungen einer derartigen mütterlichen Angstliebe. Auch kommt es vor, dass Mütter mit ihren Kindern schon sehr früh ihre Lebenssorgen besprechen und suchen bei ihrem Kind Rat und Hilfe für die eigene unsichere, von Lebensangst geplagte Person. Solche oder ähnliche mütterliche Erziehungsmethoden belasten ein Kind häufig außerordentlich und beeinträchtigen das Glück einer unbeschwerten Kindheit. Auf die durch die mütterliche Liebe, aber auch auf die durch die mütterliche Liebesarmut, die auch häufig vorhanden ist, auch auf die mütterliche Liebesarmut entstehende Vernachlässigung antwortet das Kind. Es antwortet darauf. Je nach persönlicher Eigenart, entweder mit Trotz und Eigensinn, auch mit Unfügsamkeit und Ungehorsam. Das muss man alles auch sehen, dass dieses möglich ist. Wie kann eine Mutter ihr Kind vor schädigenden Übertragungen oder vor einer verbildeten und seelischen Ansteckung schützen? Am besten durch die rechtzeitige Aufarbeitung ihrer eigenen Schwierigkeiten aus der Kindheit und Jugend. Durch gültige Einordnung ihrer sie bis heute belastenden Kindheitserlebnisse und Kindheitserfahrungen in ihre mütterliche Lebensaufgabe. Und es ist wichtig, dass die Mutter in der Familie mit ihrem Mann, mit dem Vater des Kindes, eine wirkliche Lebenseinheit bildet. Denn die Mutter kann diese Lebenseinheit mit dem Kind nur dann richtig leben, wenn die Beziehung zu ihrem Mann, zu dem Vater, in Ordnung ist. Mutter und Kind leben miteinander ein Leben, auch noch einige Jahre nach der Geburt. Der Vater steht dem Kind niemals so nahe wie der Mutter. Und doch ist er für das Kind und seine personale Entfaltung nicht weniger bedeutsam. Das Kind steht der Mutter näher, ich sagte es bereits, wegen der Herkunft des Menschen von der Mutter. Aber der Vater ist für die personale Entfaltung des Menschen nicht weniger bedeutsam. Seine Aufgabe ist es nicht allein, natürlich nicht exklusiv, das wird man sagen müssen. Aber es gehört zu seiner Aufgabe, das Heim und die Geborgenheit im räumlichen Sinne für Mutter und Kind zu garantieren. Wenn diese Seite ausfällt, dann sehen wir häufig die Entordnungserscheinungen. Von dieser väterlichen Sorge und dem damit verbundenen männlichen Schutz, von seiner Obhut und seinem Hüteramt, denn so ein Amt hat der Vater inne, hängt die gesunde Entwicklung und Entfaltung des Kindes und der Familie weithin ab. Durch das Dasein des Vaters und durch seine Sorgen wird die häusliche Atmosphäre spürbar mitbestimmt. Im Guten, Fördernden, wie auch im abträglich gefährdeten Sinn. Liebeskraft, Liebessicherheit und Stetigkeit der Mutter, die ja zunächst einmal Gattin und Lebensgefährtin ist, erhalten ihre Prägung durch den Gatten und den Vater. Ist seine Liebe egoistisch und eifersüchtig, so wirkt sich das auch auf die Liebe der Mutter zum Kinde hemmend und auch oft abträglich aus. Eine selbstlose, dienende Liebe des Vaters aber fördert das Einvernehmen von Mann und Frau, von Eltern und Kind in jeder Hinsicht. Und das Kind begegnet dem Vater ja auch der Autorität. Was habe ich jetzt hier mit Autorität denn gemeint? Was meine ich damit? Autorität natürlich als Glaubwürdigkeit im ursprünglichen Sinn des Wortes. Denn Autorität heißt Glaubwürdigkeit, auch Bürgschaft, auch Gewähr. Ein Mensch mit Autorität ist also ein Gewährsmann oder auch eine Gewährsfrau. Gewähr, nicht Gewehr, Gewähr. Und in dem Wort Autorität steht auch ein Verbum, das Verbum nämlich augere. Und augere heißt fördern, wachsen lassen. Also ein Gewährsmann hat der Vater zu sein, eine Person, die die im Menschen angelegten, im Kinder angelegten Kräfte fördert und wachsen lässt. In dem Sinne ist Autorität gemeint. Und insofern bedeutet Autorität auch in einem gewissen Sinne eine Art von Hoheit und Macht, aber jetzt positiv gesehen. Wie gesagt, im Sinne von Glaubwürdigkeit, Bürgschaft, Gewähr. Im altrömischen Vormundschaftswesen durfte nur einem Auktor, das steht auch in dem Wort Autorität, durfte nur einem Auktor ein Mündel übergeben werden. Er war für das Mündel verantwortlich, nämlich es zu fördern und die Qualitäten im Menschen wachsen zu lassen. Also in dem Sinne meine ich hier Autorität, wenn ich vom Vater als Autoritätsperson spreche. Der Eindruck, den diese erste Begegnung mit der Hoheit, sage ich auch, der Macht und dem der der Autoritätspflicht zusammengefasst auf das Kind ausübt, bestimmt die Haltung des Kindes für das ganze Leben. Ist die väterliche Autorität genau in diesem Sinne schwach, ihre Macht gering, so lernt das Kind nur selten oder schwer gehorchen und folgen. Sind die Macht und das Herrschertum des Vaters überwältigend, so wird das Kind zwar zum Gehorsam kommen, aber in Furcht, oft in knechtischer Furcht und ohne innere Zustimmung. Im Hinschauen auf die Gestalt und Stellung des Vaters in der Familie lernt das Kind zusammen mit der Mutter. Es ist hier nicht exklusiv vom Vater die Rede, so wie eben auch von der Mutter nicht exklusiv die Rede war. Aber die Mutter und die Vater haben eben auch ihre spezifischen Schwerpunkte in der Aufgabe. Und im Hinschauen auf die Gestalt und Stellung des Vaters in der Familie lernt das Kind nun einmal in besonderer Weise gehorchen und sich fügen. Auch das ist wichtig. Durch die Gestalt und das Wirken des Vaters entwickelt sich im Kind die für jeden Menschen unentbehrliche Grundhaltung der Ehrfurcht. Weil im Mann und im Vater diese Qualitäten verkörpert sind und erfahrbar werden, übt das Kind in seiner Begegnung mit dem Vater seine Einstellung zur Autorität und Herrschaft ein. Auch eben genau in dem genannten Sinne, wie ich es darlegte, Glaubwürdigkeit, Wirkkraft, Gewähr, Augiere fördern lassen, fördern, wachsen lassen. So lernt das Kind in seinem Aufschauen zum Vater, auch zur Mutter, ich sage noch einmal, nicht exklusiv zu verstehen, damit man mich hier bitte nicht missversteht, aber der Vater hat nun mal eben diese Aufgabe, menschenkundige Erfahrungsforschungen lehren, diesen Tatbestand. Denn in der Vorstellung des Kindes kann der Vater nicht nur alles, er weiß auch alles. So lernt das Kind in seinem Aufschauen zum Vater das Staunen und Verehren, jene unentbehrliche Vorstufe zur Anbetung Gottes. Das Vatererlebnis überträgt das Kind später unbewusst auf alle ihm begegnenden Autoritätsträger wie Vorgesetzte, Lehrmeister, Kirche und Staat. Die Mutter lehrt das Kind, indem sie liebend mit ihm lebt. Der Vater führt das Kind schwerpunktmäßig in die kleinen und großen Geheimnisse des Weltgeschehens ein. Auch die Mutter. Er ebnet dem Kind den Weg in die zuerst undurchschaubare und gefahrdrohende Welt. Auch die Mutter. Er wird dem heranreifenden jungen Menschen zum glaubwürdigen Berater. Aus seiner Einstellung zum Vater gewinnt das Kind und später der junge Mensch seine Haltung, auch zu Lehrern und Lehrerinnen in Kirche und Schule. Angst und Furcht vor der Schule, wie auch Offenheit und Bereitschaft dem Vorgesetzten gegenüber, werden vom Menschen im Elternhaus übernommen und sichtbarlich vor allem am Bild des Vaters entwickelt, sodass man sagen kann, der Vater ist nicht exklusiv, aber sehr deutlich Lehrmeister für die eigenpersönliche Lebensgestaltung. Und er ebnet der Tochter auch dem Sohn den Weg zum Verständnis des Mannes zur Ehe. Dieser Weg kann aber auch verbaut werden, nicht nur geebnet werden. Seine Eheauffassung und sein Eheleben sind die prägenden Vorbilder für Söhne und Töchter. Spielt sich der Vater in der Familie als Pascha auf, dann wäre das Gegenteil von einer echten Autorität, von der ich eben sprach. So erschwert das nicht nur die eigene Ehe und das Familienleben, sondern verhindert auch manche Ehe, der verständlicherweise die Töchter von einer solchen Ehegemeinschaft zurückschrecken, aber auch die Söhne. In manchen dennoch geschlossenen Ehen wirkt sich ein solches Passatum als unbewusste, aber schwerwiegende Belastung aus, die sich vor allem in der Frigidität, in der geschlechtlichen Gefühlslosigkeit der Frau zeigt. Die Söhne eines Passervaters werden mit größter Wahrscheinlichkeit das falsche Herrschertum ihres Vaters in ihrer eigenen Ehe und Familie getreu nachahmen. Wie sollte es auch anders sein, da sie von frühester Kindheit nichts Besseres erlebt und kennengelernt haben, wenn nicht Bildung und Erziehung hier den Weg anders zeichnen. Und es gibt noch eine Beziehung des Vatererlebnisses, überhaupt des Elternerlebnisses zum Gottesbild. Es wäre, liebe Hörerinnen und Hörer, noch das Kapitel Vatererlebnis und Gottesbild zu vertiefen oder anzusprechen. Da im christlichen Glauben Gott als Vater aller Geschöpfe geglaubt und angerufen wird, gerne zu Beginn ein Wort aus dem Talmud gehört, so liegt es durchaus nahe, dass jedes Kind, das von diesem Vater Gott erfährt, seiner Vorstellung von Gott, dem Vater, die Züge und Merkmale verleiht, die es an seinem eigenen irdischen Vater erlebt hat. Vatererlebnis und Gottesbild stehen also in unmittelbarer Abhängigkeit voneinander. Auch das Erlebnis zum Mutterbild, aber zum Vaterbild ja doch in einer anderen Weise noch. Wie soll ein Kind sich eine Vorstellung von dem liebenden und gütigen Vatergott machen, wenn sein irdischer Vater nichts oder nur wenig von diesen Eigenschaften in seinem Sein und Verhalten zeigt? Wie soll das an seinen mächtigen Vater im Himmel glauben können, wenn sein leiblicher Vater fortwährend Schwäche und Unentschiedenheit an den Tag legt? Wie sollen Kinder sich in der Vaterliebe Gottes geborgen fühlen, wenn sie und die Mutter dem polternden und würdelosen Gebaren zum Beispiel eines Trinkervaters entgegenbangen? Den vaterlosen Kindern ist das Gotteserlebnis und das Gewinnen seines wirklichen Gottesbildes noch mehr erschwert. Und es gibt viele Spannungen und Gegensätze zu überwinden und auch auszugleichen. Im Familienleben werben die Kinder um die Liebe der Eltern, wie umgekehrt die Eltern um die Liebe ihrer Kinder werben. Daraus erklären sich manche heimlichen Spannungen, auch offene Gegensätze. Es gibt auch Konkurrenzen, Konkurrenzdenken und die daraus erwachsenen Eifersüchteleien, welche die Eintracht im Familienleben stören und belasten können. Es gibt Familien mit einer eindeutigen Vaterherrschaft oder Vorherrschaft des Vaters, in der das mütterliche Element unentwickelt bleibt oder verkümmert. Da gibt es Familien mit einer übermächtigen und herrschsüchtigen Frau. Die starke, das Familienleben bestimmende Mutter verbaut oftmals den Kindern den Weg in die wagnisreiche Welt. Sie erzieht sehr häufig schwache Söhne und selbstmächtige Töchter, die sich später zu Frauenrechtlerinnen entwickeln, haben wir sehr häufig beobachten können. Wird die frühe Kindheit mehr von der Mutter bestimmt, so wird die spätere Kindheit und die Jugendzeit mehr vom Vaterbild geprägt. Mütterlichkeit bewährt sich in der sorgenden Liebe zu den Kindern. Sie ist ebenso einfallsreich wie in Formen wechselnd, je nach dem Alter und den Bedürfnissen des Kindes. Vaterschaft entfaltet sich zur vollen Reife und Gültigkeit im Leben mit den Kindern, ebenfalls im Schoß der Familie. Auch die Vaterschaft ändert sich im Laufe der Jahre. Um den zunehmenden Verlangen der Kinder nach Selbstständigkeit und personengemäßer Freiheit Rechnung zu tragen. Und ein ganz wichtiger Punkt wäre noch das Kind und seine Geschwister, denn wir dürfen einen Grundsatz nicht außer Betracht lassen. Kinder brauchen Eltern und Geschwister. Dieses Wort ist heutzutage schon ein Wagnis, es auszusprechen. Kinder brauchen Eltern und Geschwister. Wenn wir ja häufig sehen, dass nur noch Einkindfamilien da sind, die man zu Gesicht bekommt, sehr häufig jedenfalls. Dennoch hat dieses Wort Kinder brauchen Eltern und Geschwister seine Gültigkeit. Das Thema der Geschwister im Zusammenhang mit ihren Eltern, mit den Aufgaben, welche die Eltern haben, auch in einer kinderreichen Familie oder in einer Familie mit Kindern, sage ich mal so, dieses Thema werden wir in der nächsten Sendung vertiefen. Zunächst einmal machen wir hier einen Schnitt. Wir hören hier einmal auf. Ich bedanke mich, liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Die Bedeutung der Kindheit ist heute das Thema bei Credo. Professor Manfred Balkenhol aus Osnabrück wird in zwei Sendungen, das war heute eben der erste Teil, zu diesem Thema sprechen. Wir haben heute eben zunächst eben auch die theologischen Grundlagen dazu gehört, was es für Vater und Mutter für Verantwortung bedeutet, eben das Leben weiterzuschenken, eben dieser Gedanke, dass eben die Schöpfung dadurch weitergeht, durch die Zeugung geht die Schöpfung Gottes weiter. Und dann eben die wichtigsten Grundlagen, was es damit auf sich hat, von Mutter und Vater die Liebe auch weiterzuschenken, von Anfang an dem Kleinstkind und dann, wie es heranreift, wie es heranwächst, immer im liebenden Vorbild dem Kind in voller Aufmerksamkeit zu begegnen. Das haben wir wunderbar dargelegt bekommen von Professor Manfred Balkenhol. Herr Professor Balkenhol, der Gedanke, der hat mich sehr beeindruckt, wenn man das wirklich so bedenkt, dass durch die Zeugung eines Kindes ja die Schöpfung weitergeführt wird.
Ja.
Hat uns damit eben Gott auch ein Stück an Mitschöpfung an die Hand gelegt?
Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Das ist die Verantwortung des Menschen. So wie es ja wörtlich in der eingangs genannten Enzyklika heißt, die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes offenbart sich in der Verantwortung. Der Mensch ist verantwortlich. Der Mensch hat den Auftrag, die Schöpfung Gottes weiterzuführen. Es heißt hier wörtlich, die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes offenbart sich in der Verantwortung, die ihren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung seitens des Mannes und der Frau in der Ehe erreicht. Und es heißt weiter in dieser Enzyklika Nummer 43, sage ich, damit Sie es nachlesen können. Mhm. Die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Der Mensch hat die Aufgabe, die Schöpfung fortzuführen. Gott hat die Schöpfung gesetzt. Der Mensch führt sie weiter. Und das ist auch die Lehre der Kirche, so wie sie uns in diesen menschenkundigen Enzykliken zuteil wird. Das wird man sagen müssen. Der Mensch hat eine, wie hier heißt es sogar, die Verantwortung, die ihren Höhepunkt dadurch erreicht, wovon ich sprach. Unter dem Titel die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes. Es ist und bleibt die Herrschaft Gottes, aber die Teilhabe des Menschen, indem er die Schöpfung weiterführt.
Daraus ist ja wahrscheinlich in erster Linie zu verstehen dann, warum die Kirche die Verantwortung hat, allen Gläubigen zu lehren, dass man eben diese Weitergabe der Schöpfung nicht künstlich, nicht mutwillig, nicht aus Egoismus heraus einfach abschneidet oder begrenzt oder überhaupt ausschließt.
Selbstverständlich. Genau so ist es.
Aus diesen Grundgedanken.
Sie haben das sehr, sehr, sehr gut ausgedrückt und ganz präzise erkannt.
Das sollte man öfter auch in der Verkündigung hören, weil ich denke, oft fehlt hier der Grundzusammenhang, dass sich Menschen so auch gläubige Menschen gegen diese sogenannten Gebote oder Vorschriften immer wieder auch wehren, weil es behauptet wird, das sei nicht mehr zeitgemäß. Aber ja, ich glaube, die Weitergabe der Schöpfung ist immer zeitgemäß und
ja,
aus dem Grund.
Ja, ja, die Weitergabe der Schöpfung ist durch Gott garantiert.
Ja.
Dadurch, dass Gott den Menschen diese göttliche Fähigkeit geschenkt hat. Aber der Mensch hat ja auch die Freiheit. Er hat die Aufgabe, in Freiheit die Fortführung der Schöpfung zu bewirken.
Mich persönlich hätte noch auch eine Frage interessiert, weil ich gerade jetzt in einer intensiven Phase bin der eigenen Kindererziehung. Ich habe einen 2,5-jährigen Sohn und einen 3 Monate alten Sohn.
Oh, herzlichen
Glückwunsch. Danke.
Ja.
Und da spürt man natürlich all das, was Sie heute ausgedrückt haben, vehement. Und dazu jetzt eine Frage. Wenn jetzt Kinder getauft sind, dann sind sie in die volle Gemeinschaft der Kirche aufgenommen, mit Christus, mit Gott wieder versöhnt, vereint, in voller Gemeinschaft, voll wieder ganz Kind Gottes. Und da hatte ich ja mal so den Gedanken einem Bekannten weitergegeben nach der Taufe meines ersten Sohnes. Ich habe gesagt, ja, das ist jetzt momentan unser einziger Heiliger in der Familie, ehrlich gesagt. Ja, weil er ein unschuldiges Kind ist und auch reingewaschen von der Erbsünde. Und trotzdem jetzt auf die Kindererziehung wieder zurückzukommen, die Sie ja immer wieder auch angesprochen haben, von Anfang an, ist es oft eine große Herausforderung auch für Eltern, wenn man eben auch diese Ecken und Kanten, diese verbleibenden Reste, ja, die wir aus der Erbsünde ja weitertragen, auch wenn wir getauft sind, auch wenn wir bei der Heiligen Beichte waren, aber diese Anfälligkeit von Widerstrebigkeit, die spürt man schon bei Kindern sehr früh und das fordert Eltern oft sehr heraus und überfordert auch manchmal Eltern.
Ja, selbstverständlich. Und die Eltern haben sich, aber haben eben die Aufgabe, auch durch das tägliche, nicht aufhörende Sorge um den Menschen, eben den Menschen zu begleiten. Gott hat den Menschen die Eltern geschenkt, an seiner Stadt, den Menschen zu begleiten. Darum hatte ich zu Beginn ja auch das schöne Wort aus dem Talmud gebracht. Ich sage es noch mal. Drei haben Anteil am Menschen. Gott, Vater und Mutter. Und Vater und Mutter vertreten Gott, haben die Aufgabe, Stellvertreter Gottes zu sein. Genauso wie es im Katechismus stand. Haben wir früher noch gelernt im Katechismus, da stand wörtlich drin. Eltern sind Stellvertreter Gottes. Es ist nicht so sehr erklärt und erörtert worden, damals in dem sogenannten grünen Katechismus. Es wurde auch wohl eher mit dem Gehorsam begründet oder mit Blick auf den Gehorsam ausgesagt. Aber es taucht mehrfach auf. Eltern sind Stellvertreter Gottes und umsichtige Religionslehrer und menschenkundig geschulte Religionslehrer haben diesen bedeutenden Satz, ich erinnere mich noch sehr gut, den Kindern doch und den Jugendlichen nahegebracht. Und ich selbst hatte ja auch Unterricht zu geben an einem Gymnasium, auch Religionsunterricht. Und ich habe diesen Satz auch mehrfach in das Zentrum des Unterrichts gestellt, um von da aus auch andere Glaubenswahrheiten zu beleuchten. Es ist ganz wichtig, dass auch in unserer heutigen Zeit dieser Gedanke nicht verloren geht.
Nun möchte ich Frau Hamann aus Köln begrüßen. Grüß Gott, Frau Hamann.
Ja, grüß Gott. Vielen herzlichen Dank für den so wichtigen Vortrag.
Ja, bitte, ja.
Ich habe Erlebnisse mit meinem lieben Vater gehabt. Ich war die Jüngste. Und als ich dann etwas älter wurde, so in die Schule kam, da wurde das Verhältnis zum Vater immer inniger. Wir waren wohl auch mehr wesensverwandt, als ich mit der Mutter war. Und dann, mein Vater war selbstständig und dann richtete er so ein, dass wir hier im Bergischen Land, dass wir dann Fahrradtouren machen konnten. Und wenn ich in der Gegenwart, also im Zusammenhang mit meinem Vater war, war ich immer wunschlos glücklich. Und dann kam es dann dazu, dass der Vater mich nach meinen Wünschen fragen musste. Und dann wurden, wenn ich dann wirklich einen Wunsch hatte, dann wurde der auch erfüllt. Und er hat nie im Voraus Versprechungen gemacht, wir machen mal das und das. Er sagte dann morgens, komm Kind, wir fahren. Und ich habe ihn leider mit 17 Jahren verloren. Aber dann war ich durch diese Anerkennung und die Liebe vom Vater so gefestigt, dass ich dann im Leben mein Mann stehen konnte. Deswegen ist das so wichtig, dass die Väter sich auch liebevoll um die Kinder kümmern.
Ja, selbstverständlich. Ja, ja, danke schön für den Beitrag. Es ist eine ganz wichtige Aufgabe des Vaters, die Beziehung des Kindes zur Mutter ist von Natur aus inniger. Ich sage, das hängt mit der Herkunft des Kindes von der Mutter zusammen. Aber die Bedeutung des Vaters für die Entfaltung und Entwicklung des Kindes ist nicht weniger wichtig. Von ganz großer Bedeutung. Beides braucht der Kinder brauchen Eltern. Beim nächsten Mal werden wir auch noch das Thema vertiefen und Geschwister.
Das ist eben auch schon das Stichwort für den Schluss des heutigen ersten Teiles zu diesem Themenschwerpunkt, die Bedeutung der Kindheit. Vielleicht können wir dann auch noch die Frage ein wenig behandeln im zweiten Teil, die Bedeutung, dass Gott Kind geworden ist. Das hat ja, sicher auch eine Relevanz für uns Menschen. Ja. Das werden wir auch mit hereinnehmen. Jawohl. Zunächst sage ich Ihnen einmal ganz herzlichen Dank, Herr Professor Manfred Balkenhol, für die Gestaltung dieser kleinen Reihe, dieses Themenschwerpunktes, auch für den heutigen ersten Teil. Und ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute.
Und ich bedanke mich, Herr Nussberger. Ich bedanke mich.
Danke auch. Vielen Dank Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, fürs Dabeisein heute bei Credo. Ich verabschiede mich am Mikrofon. Auf Wiederhören, sagt Martin Löschberger.